Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Robin Alexander und heute ist Freitag, der 29. Mai. Vor rund 23 Jahren gingen feierliche Bilder um die Welt. Die britische Krone gab in einer pompösen Zeremonie die Kolonie Hongkong ab. Die Millionenstadt ging über an China als Sonderverwaltungszone mit einem hohen Maß an Autonomie. Ein Land, zwei Systeme. Ein ergriffener Prinz Charles lobte damals die Menschen von Hongkong.
Unprecedented though this moment in history may be, we have the utmost confidence in the abilities and resilience of the Hong Kong people. Britain learned long ago that Hong Kong people know best what is good for Hong Kong.
Mittlerweile ist alle Feierlichkeit verflogen. In Hongkong herrscht Alarmstimmung. Konkret geht es um ein sogenanntes Sicherheitsgesetz, das der Nationale Volkskongress in dieser Woche verabschiedet hat. Angeblich zum Schutz vor Terror wird offiziell Aufruhr verboten. Erstmals kann die chinesische Geheimpolizei in Hongkong eingesetzt werden. Die Protestbewegung sieht darin eine Bedrohung der Freiheit der Stadt. Der Vizeregierungschef von Hongkong ist auf der Linie Pekings. Er winkt ab. Für die allermeisten Bürger und ausländischen Journalisten ändere sich gar nichts.
99.99% of the Hong Kong population will not be affected. Foreign media most welcome here in Hong Kong.
Die USA glauben das nicht. Außenminister Mike Pompeo droht sogar, den für China wirtschaftlich vorteilhaften Sonderstatus Hongkongs zu streichen. Und die deutsche Bundesregierung hält sich vornehm zurück. Hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass Angela Merkel im Herbst die deutsche EU-Ratspräsidentschaft mit einem großen China-Gipfel krönen will? Unsere weiteren Themen heute. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, spricht über Kiffen, Rauchen, Saufen und einen neuen Blick auf das Phänomen Sucht.
Es ist eine Krankheit, die anerkannt ist. Und wir müssen auch endlich mal über diese Krankheit offen reden dürfen. Und wir müssen die Süchtigen in die Mitte der Gesellschaft wieder zurückholen, anstatt sie immer am Rand stehen zu lassen. Da bin ich wirklich sehr fest davon überzeugt.
Der Ökonom Guntram Wolf erklärt, warum die EU nach Corona so viel Geld wie noch nie ausgeben soll.
Ich glaube, eine der spannendsten Fragen der nächsten Monate wird sein, wie man dieses Geld wirklich gestaltet und dass dieses Geld am Ende sinnvoll ausgegeben wird.
Und wir feiern zwei Jubiläen. Das eine betrifft einen der emotionalsten Momente des Fußballs und das andere einen legendären Haudegen. Heute geht es im politischen Berlin um den Rausch. Den will die Bundesregierung bekämpfen, jedenfalls wenn er von Cannabis ausgelöst wird. Denn dass nicht nur junge Leute kiffen, sondern auch immer mehr sehr junge Leute, ja Kinder sogar, das besorgt Daniela Ludwig. Sie ist die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und startet heute eine neue Kampagne gegen das Kiffen. Aber auch das ganz normale Rauchen ist nicht mehr gewünscht. Deshalb berät der Bundestag heute ein Werbeverbot für Tabakprodukte, das lange von Ludwigs Fraktion, der CDU/CSU, blockiert wurde. Über die neue Nüchternheit in der Drogenpolitik spreche ich mit Frau Ludwig jetzt. Guten Morgen, Frau Ludwig.
Wunderschönen guten Morgen.
Sie machen heute eine große Pressekonferenz zum Thema Cannabisprävention. Was haben Sie da genau vor?
Naja, zunächst mal fiel mir auf, als ich in mein Amt gekommen bin im letzten Herbst, dass Cannabis so ein bisschen ein Tabuthema ist. Also so nach dem Motto, es ist verboten. Wir wissen zwar, die jungen Leute sind neugierig drauf, aber wir sprechen besser nicht drüber. Und als ich dann weiterhin feststellte, dass auch die Gefährlichkeit von Cannabis unterschätzt wird, war mir relativ klar, wir müssten eine Schippe als Bundesregierung drauflegen und in Richtung Prävention gehen. Und diese Präventionskampagne möglichst nicht in Flyern, Papier, Plakaten letztlich laufen lassen, sondern in den sozialen Medien natürlich. Und das ist genau das Konzept, das wir heute vorstellen werden.
Sie sagen, Cannabis wäre ein Tabuthema. Ich habe ja genau den gegenteiligen Eindruck. Nun wohne ich in Berlin-Neukölln, vielleicht bin ich nicht repräsentativ, aber bei uns ist Cannabis fast eine Alltagsdroge. Es ist absolut üblich, einen Joint zu rauchen, auf Partys sowieso, aber selbst in der Öffentlichkeit, auf einer Parkbank. Wenn man ehrlich ist, ist die Schlacht um die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Droge nicht längst verloren?
Nein, würde ich ehrlicherweise nicht sagen. Mit Tabuthema, um das mal klarzuziehen, möchte ich sagen, wir haben politisch uns immer ein bisschen weggeduckt, weil wir der Meinung waren, wenn es illegal ist, ist damit alles gesagt. Und das ist es ja nun in der Tat nicht. Denn genau das, was Sie beschreiben, ist auch meine Wahrnehmung. Durch die ganzen Debatten, wie gefährlich ist es eigentlich, ist es ungefährlich, mal ein bisschen kiffen schadet nicht, haben wir den Eindruck vermittelt und haben ihm auch nicht entgegengewirkt politisch, dass das ein harmloses Kraut ist. Und es macht ja nichts. Und wir wissen aber mittlerweile sehr, sehr valide aus vielen Studien, dass gerade für junge Menschen unter 21 regelmäßiger Konsum von Cannabis brandgefährlich ist, was die Gehirnentwicklung angeht. Und weil die Präsenz von Cannabis so stark ist und aber das Wissen über die Gefährlichkeit so wenig ausgeprägt, müssen wir drüber reden.
Ist es nicht mit dem Kiffen eigentlich ähnlich wie mit dem Saufen? Wenn man es mal macht, ist es nicht gar so schlimm, nur man soll es halt nicht regelmäßig machen.
Ich bin immer wenig dafür, Suchtmittel miteinander zu vergleichen. Alkohol ist gefährlich, Tabak auch, Cannabis auch. Und weil das eine gefährlich ist, ist das andere nicht Brokkoli, sage ich immer. Und lassen Sie mich das zum Ende schon noch sagen. Uns ist ja auch gelungen, tatsächlich die Jugend ein bisschen wegzubringen vom Alkohol, wegzubringen vom Tabak. Da sind wir bei den Konsummengen ganz, ganz weit unten mittlerweile durch eine gute Präventionsarbeit. Und Rauchen ist mittlerweile nicht mehr wirklich cool. Komasaufen sowieso nicht. Und ich möchte gerne, dass wir bei Cannabis jedenfalls den gleichen Aufklärungsstand über Gefährlichkeit erreichen wie bei Alkohol und Tabak.
Wir sprechen ja gerade in einer ganz besonderen gesellschaftlichen Situation. Wir kommen gerade aus einem Lockdown. Wie hat sich das eigentlich auf den Drogenkonsum ausgewirkt? Ich meine, wenn man denkt, mit der Einstellung des internationalen Reiseverkehrs könnte doch auch der Schmuggel zurückgegangen sein. Ist das so?
Erstens ist das nicht so, aber lassen Sie mich den Finger in eine andere Wunde legen, weil das tatsächlich eine Wunde ist. Der sogenannte Lockdown, also die Ausgangsbeschränkungen, waren natürlich gerade für Suchtkranke eine wahnsinnig schwierige Zeit, eigentlich Worst-Case-Szenario. Jetzt neigt der Suchtkranke ohnehin dazu, sich zurückzuziehen, private Kontakte, soziale Kontakte abzubauen. Und das ist natürlich durch die Beschränkungen der letzten Wochen im Prinzip noch verstärkt worden. Und ich möchte gerne den Blick schon auch nochmal auf die Kinder in suchtbelasteten Familien lenken, weil mir das ein Riesenanliegen ist, Herr Alexander. Wir haben sehr viele Kinder, die mit der Suchtkrankheit ihrer Eltern konfrontiert werden. Jetzt sind diese Kinder nicht mehr in die Kita gegangen, gehen nicht mehr in die Schule, sehr viele nach wie vor ja übrigens nicht, und sind im Prinzip täglich 24 Stunden bei ihren suchtkranken Eltern gewesen. Ich befürchte, dass wir da noch eine relativ starke Welle von Folgen bei diesen Kindern jetzt noch zu sehen bekommen, wenn diese Kinder mal wieder im öffentlichen Leben auftauchen. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr umtreibt.
Hat die Bundesregierung, deren Drogenbeauftragte Sie ja sind, etwas gegen diese Probleme getan?
Nun, wir tun uns natürlich sehr schwer, in Familien reinzuschauen. Das dürfen wir tatsächlich nicht. Wir haben natürlich versucht, ich habe massiv versucht und nicht unerfolgreich, wenn ich das sagen darf, dass die Suchthilfen weiterlaufen, telefonisch wie digital, dass die Hotlines erreichbar sind, auch die Notruf-Hotlines für Jugendliche und Kinder erreichbar bleiben, dass es trotzdem vor Ort einen Ansprechpartner gibt für suchtkranke Menschen, dass Rehabilitationseinrichtungen, also Therapiezentren für Entzüge zum Beispiel beim Alkohol weiterlaufen, dass nicht sozusagen der Suchtkranke rausgeschmissen wird, jetzt wo er sich gerade mal endlich für einen Entzug entschlossen hat, dass wir auch sowas wie Substitutionsbehandlung weiterlaufen lassen können unter sogar noch vereinfachten Bedingungen.
Was meinen Sie mit vereinfachten Bedingungen?
Also bei Substitution ist ja sozusagen eine Ersatztherapie für Heroinsüchtige. Und die hat normalerweise ohne Corona sehr hohe Auflagen. Also der Patient muss täglich zum Arzt, kriegt täglich seine Ration, muss täglich ins Gespräch mit dem Arzt. Das ist natürlich zu Zeiten von Corona letztlich völlig unvorstellbar, dass wir Patienten sozusagen in die Praxen zwingen, wo wir ja eigentlich gesagt haben, so wenig Verkehr wie möglich. Das haben wir deutlich erleichtert im Wege einer Eilverordnung, Jens Spahn und ich. Da haben wir deutlich die Hürden abgebaut und haben sozusagen auch erreicht, dass mehr, insbesondere Heroinsüchtige, jetzt in die Methadonbehandlung einsteigen. Eigentlich sogar eine positive Entwicklung, wenn Sie so wollen.
Darf ich da nachfragen? Ja. Ganz schlicht, war das so, dass die Heroinsüchtigen oder auch von anderen Drogen vielleicht Abhängigen nicht mehr an den Stoff gekommen sind und deshalb tatsächlich in die Substitution gewechselt sind?
Mehr oder weniger war es so. Sie waren natürlich sonst in der Lage, sich ihren Stoff relativ leicht zu besorgen und damit auch schwer davon zu überzeugen, doch in eine viel, viel gesündere Behandlung zu wechseln, nämlich zum Beispiel in die Methadonsubstitution. Das hat sich jetzt ein Stück weit geändert. Ich war vor einigen Tagen hier in Berlin bei der Suchthilfe, die mir genau das bestätigt haben, dass sie jetzt deutlich mehr Interessierte für die Substitution haben, auch davon profitieren, dass wir die Hürden abgesenkt haben, dass es jetzt leichter geht, dass es auch für die Ärzte leichter wird und dass das eigentlich eine sehr positive Entwicklung ist, die ich gerne fortsetzen möchte, denn die Substitutionstherapie ist eine der effizientesten Therapien für Drogenabhängige.
Sie haben, als Sie Drogenbeauftragte wurden, sehr dezente Signale gesendet in Richtung von Liberalisierung. Sie haben sich zum Beispiel positiv geäußert über Modelle des Drug Checks, also das sind Orte, wo Süchtige ihren Stoff testen lassen können, dass der nicht ganz schrecklich gestreckt ist. Und Sie haben sogar von Konsumräumen gesprochen. Gibt es mittlerweile solche auch bei uns in Deutschland? Was haben Sie da auf den Weg gebracht?
Also ich spreche ja immer noch sehr positiv von Konsumräumen, weil ich auch von ihrer Notwendigkeit überzeugt bin. Ich habe ganz zu Anfang meiner Amtszeit gesagt, ich schaue mir diese Dinge an, weil ich nicht über Sachen rede, die ich nicht kenne. Und deswegen habe ich Drogenkonsumräume besucht, konnte mich davon überzeugen, dass sie notwendig sind, insbesondere in Hotspots, wo sehr stark öffentlich konsumiert wird. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Drogenkonsumräume haben und kann nur sagen, ich will niemanden davon abhalten, solche einzurichten.
Nun war es ja in der Vergangenheit so, dass sich die CSU oder die Schwesterpartei, die CDU, auf lokaler Ebene gegen solche Konsumräume gewehrt hat.
Das sehe ich jetzt so in der Fläche nicht mehr, ehrlicherweise, weil ich glaube schon, dass wir bei der Drogenpolitik ein bisschen pragmatischer werden müssen. Das ist meine tiefe Überzeugung. Ich sehe Drogenpolitik nicht in erster Linie so, dass wir mit sehr viel Strenge im Gesicht den Leuten sagen, boah, das war einmal eine falsche Entscheidung, die du da getroffen hast, jetzt bist du süchtig selber schuld. Ich will, dass endlich mal klar wird, Abhängigkeit ist eine Sucht und es ist eine Krankheit, die anerkannt ist. Und wir müssen auch endlich mal über diese Krankheit offen reden dürfen. Und wir müssen die Süchtigen in die Mitte der Gesellschaft wieder zurückholen, anstatt sie immer am Rand stehen zu lassen. Da bin ich wirklich sehr fest davon überzeugt. Wir helfen keinem mit dem erhobenen Zeigefinger. Wir helfen nur, wenn wir mit ein bisschen Mitgefühl auch an diese Menschen rangehen, die sehr häufig froh sind um Hilfe, wenn man sie ihnen anbietet.
Der Bundestag beschäftigt sich gerade mit dem Tabakwerbeverbot. Das wurde jahrelang von Ihrer Fraktion blockiert. Warum haben Sie die Meinung geändert?
Also ich musste meine Meinung nicht ändern. Ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass wir um die erste Lesung gehen mit dem Gesetzentwurf. Ich glaube, es haben sich einfach auch die Zeiten geändert. Ich habe es gerade schon versucht zu sagen, die Sensibilisierung gegenüber Tabak- und Alkoholkonsum ist noch mal viel größer geworden. Ich glaube mittlerweile, dass viele Kollegen verstanden haben, dass es ein falsch verstandener Freiheitsbegriff ist, zu glauben, die Werbung für alles muss weiterhin zulässig sein. Ich denke schon, dass man sehr stark unterscheiden muss, wie wirkt Werbung und vor allem auf wen wirkt sie und für welche Produkte wirkt sie auf wen. Und bei der Tabakwerbung war es schon relativ deutlich, sie zielte immer wieder auf Jugendliche ab, auf Einsteiger ins Rauchen, weil sie auch insbesondere an Stellen platziert wurde, an denen Jugendliche vorbeigehen. Das viel zitierte Beispiel der Bushaltestelle möchte ich hier durchaus gerne wiederholen. Und das ist einfach etwas, was wir politisch wirklich nicht unterstützen können. Wir verbieten ja nicht das Produkt, wir verbieten nicht das Rauchen an sich. Aber ich glaube, es steht uns gut zu Gesicht, an der Stelle einfach zu sagen, wir haben zu viele Tote durch Rauchen, zu viele gesamtgesellschaftliche Kosten durch Rauchen, zu viele gesundheitliche Schäden, um es weiterhin zuzulassen, dass unbegrenzt Werbung dafür betrieben werden darf.
Es gibt Leute, die sagen, die Tabakindustrie hätte in dem früheren Unionsfraktionsvorsitzenden Volker Kauder einen Schutzengel gehabt. Und erst seit Kauder durch einen neuen, nämlich Herrn Brinkhaus, abgelöst wurde, habe sich die CDU-CSU bewegt. Ist da was dran?
Also ich glaube, es wird nicht reichen, wenn sich nur der Fraktionsvorsitzende bewegt. Da unterschätzen Sie das richtige Selbstbewusstsein eines jeden einzelnen Abgeordneten dieser Fraktion. Sondern ich möchte schon sagen, ich glaube, dass sich ein Großteil meiner Fraktion bewegt hat. Auch wir haben mittlerweile einen hohen Anteil von Eltern von kleinen Kindern drin, die sich überlegen, möchte ich das, dass mein Schulkind jeden Tag an dieser Tabakwerbung vorbeiläuft? Finde ich das gut, wenn er im Kino sitzt und da kommt wieder die tolle E-Zigarette des Weges. Es haben sich einfach auch, sage ich mal, über die Generationen hinweg die Einstellungen geändert. Nur der Wechsel des Fraktionsvorsitzenden, das hätte jetzt noch nicht gereicht.
weil Sie es gerade ansprechen mit den E-Zigaretten. Bleibt es eigentlich dabei, dass sie auch unter das Werbeverbot fallen?
Ja, das bleibt dabei. Es war einer, sag ich mal, meiner Einstiegspunkte, von dem mir eigentlich viele gesagt haben, das wirst du nie erreichen, du wirst die E-Zigaretten da nie reinbekommen in dieses Tabakwerbeverbot. Ich war da relativ stur von Anfang an und habe gesagt, solange ja definitiv nicht erwiesen ist, dass sie ungefährlich sind, und das sind sie nicht. Und sie sind natürlich auch Produkte, die speziell junge Menschen ansprechen, aufgrund ihrer unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Solange das also alles klar ist, gehören sie ganz genauso ins Werbeverbot wie die normalen Tabakprodukte und übrigens auch wie die Tabakerhitzer.
Frau Ludwig, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Schönen Tag wünsche ich.
Die Milliarde ist volkstümlich geworden. Diesen Spruch prägte Karl Theodor zu Guttenberg. Die Älteren erinnern sich noch an ihn in der Finanzkrise vor 10 Jahren. Jetzt, in der Corona-Krise, sind wir einen Schritt weiter. Jetzt wird die Billionen volkstümlich. Auf bis zu 3 Billionen könnten sich die Wirtschaftshilfen und Konjunkturpakete auf nationaler und europäischer Ebene addieren, hat man im Deutschen Kanzleramt ausgerechnet. Ob das nicht nur ein quantitativer Sprung ist, sondern auch ein qualitativer, nämlich in Richtung Vereinigte Staaten von Europa, das habe ich Guntram Wolf gefragt. Er leitet in Brüssel den Think Tank Brügel, von dem einige Ideen des deutschen Finanzministers Olaf Scholz stammen. Guten Morgen, Herr Wolf.
Ja, guten Morgen.
Es sind ganz besondere Tage gerade in Brüssel. Können Sie den Hörern einmal erklären, was in der EU eigentlich gerade passiert?
Ja, es ist ein großer Moment in der EU, weil es um die Verhandlungen der neuen Haushaltsmittel für den nächsten 7-Jahresrahmen geht. Also es geht letztendlich um den EU-Haushalt für die Periode 2021 bis 2028. Das heißt 7 Jahre Haushaltsbudgetverhandlungen, alle komprimiert jetzt in diesem Dokument der Europäischen Kommission, das da am Mittwoch veröffentlicht wurde. Und da geht es tatsächlich dann um eine Menge Geld.
Machen wir es mal konkret. Angela Merkel und Emmanuel Macron haben vorgeschlagen, dass die EU-Kommission 500 Milliarden Euro leiht, um vor allen Dingen in Südeuropa die ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie zu bekämpfen. Ursula von der Leyen hat am Mittwoch gesagt, es sollen sogar 750 Milliarden werden. Und dazu kommen ja noch die nationalen Corona-Hilfen. Also Frau Merkel hat schon mal intern gesagt, alles zusammengenommen werden das 3 Billionen Euro. Zum Vergleich, der ganze Bundeshaushalt hat nur 362 Milliarden. Wofür soll Europa diese ja eigentlich unfassbaren Summen eigentlich ausgeben?
Ja, also diese Zahlen klingen erstmal sehr groß. Man muss sie aber immer zunächst einmal in Beziehung setzen zur Wirtschaftskraft der ganzen EU. Also es geht ja nicht nur hier um den deutschen Bundeshaushalt, sondern es geht um ganz Europa. Und wir reden hier also von Zahlen, die unter 2% des Bruttoinlandsproduktes letztendlich liegen. Also insofern ist das klar zu machen, das sind nicht riesige Zahlen, das sind erhebliche Zahlen. Aber im Vergleich zur gesamten EU sind sie nicht so dramatisch.
Aber Sie sagen nicht riesige Zahlen? Also ich meine 3 Billionen, das sind ja 3.000 Milliarden Euro, also wenn das nicht riesig ist?
Ja genau, das neue Element sind jetzt diese 750 Milliarden und da soll es tatsächlich 500 Milliarden in Form von Transfers geben über EU-Programme und 250 Milliarden sollen geliehen werden. Und hier geht es wirklich darum, wofür man das Geld am Ende ausgibt und unter welchen Konditionen man es ausgibt. Und ich glaube, eine der spannendsten Fragen der nächsten Monate wird sein, wie man dieses Geld wirklich gestaltet und dass dieses Geld am Ende sinnvoll ausgegeben wird und letztendlich zu einer Modernisierung der europäischen Wirtschaft beiträgt.
Die Transferunion, die aus Europa werden könnte, ist ja im deutschen Diskurs immer ein Streitpunkt gewesen. Wenn man ehrlich ist, kommt die jetzt?
Also es kommt keine permanente Transferunion, aber es kommt schon für diese absolute Sondersituation, der größte Wirtschaftseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg, kommt ein Programm, in dem Hilfen tatsächlich vergeben werden, Transfers vergeben werden an die Regionen, die es wirklich brauchen. Insofern ist es tatsächlich hier ein temporärer Transfer, eine temporäre Fiskalunion, kann man auch sagen, aber temporär in dem Sinne, dass es wirklich an diese absolute Ausnahmesituation gekoppelt ist.
Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz hat in einem Interview Aufsehen erregt, indem er von einem Hamilton-Moment für die EU sprach. Können Sie dem Hörer einmal erklären, was Scholz damit gemeint hat?
Ich bin nicht der Bundesfinanzminister, aber Alexander Hamilton war natürlich einer der Gründungsväter des US-amerikanischen Fiskalföderalismus und hat damals Schulden für den Bund sozusagen geschaffen und damit die Schulden der also der Staaten in den USA übernommen. Ich persönlich fand ehrlich gesagt den Vergleich mit Hamilton nicht so glücklich. Die Situation hier ist ganz anders. Es geht hier nicht um eine permanente Fiskalunion. Es geht hier wirklich um einen temporären Mechanismus, um in dieser dramatischen wirtschaftlichen Situation einigen Mitgliedsländern zu helfen.
Aber müssen da nicht alle Warnlampen leuchten, wenn Scholz von einem Hamilton-Moment spricht und Hamilton als historische Figur dafür steht, wie man über Schuldenvergemeinschaftung in die Vereinigten Staaten von Amerika kommen wollte? Da will doch Scholz eigentlich die Vereinigten Staaten von Europa, oder?
Ja, was Olaf Scholz genau will, ich kann nicht für ihn sprechen. Aber ich denke, die grundlegende Frage, die man sich in Deutschland und in Europa stellen muss, ist natürlich, wie es langfristig weiter mit dem europäischen Projekt geht und mit der Eurozone weitergeht insbesondere. Und die Eurozone wurde gegründet auf der Grundlage der sogenannten Maastricht-Verträge. Wir wissen inzwischen, dass diese Maastricht-Verträge letztendlich auf einer Illusion basierten, nämlich der Illusion, dass man eine Währungsunion haben kann, in der es nur gemeinsame Geldpolitik gibt, aber überhaupt keine gemeinsamen Haushaltselemente. Das ist eine Illusion, das hat die Wissenschaft schon damals kritisiert. Das kritisiert die Wissenschaft weiterhin. Ich glaube, wir müssen uns klar machen, langfristig wird es gewisse Grundelemente von einer gemeinsamen Haushaltspolitik geben müssen, um eine stabile Währungsunion zu haben. Und die strategische Entscheidung ist, will man eine stabile Währungsunion behalten oder will man eben riskieren, dass es nicht stabil bleibt. Und das ist die strategische Entscheidung. Und jetzt hat man sich dazu entschlossen, einen temporären Versicherungsmechanismus einzuführen. Ich glaube, das ist insgesamt eine weise Entscheidung.
Aber wenn man Scholz folgt, der ja nicht irgendwer ist, sondern der deutsche Finanzminister, dann handelt es sich ja nicht nur um eine temporäre Nothilfe, sondern um einen weiteren Schritt zur europäischen Integration. Und dann wäre das nicht grundgesetzwidrig? Ich meine, das Bundesverfassungsgericht hat doch gerade erst klargestellt, dass jeder weitere Integrationsschritt eigentlich Vertragsänderungen braucht.
Ja, das müssen die Juristen diskutieren. Ich glaube, das, was jetzt entschieden wurde, ist vertraglich gedeckt und vertraglich machbar. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass es klar an diese Pandemie geknüpft ist und die EU-Verträge erlauben, in einer Pandemie, in einer so großen Situation tatsächlich temporäre Verschuldungsmechanismen. Also insofern ist das vertraglich gedeckt. Das Bundesverfassungsgericht ist ja in seinem Urteil auch zur gemeinsamen Geldpolitik ja auch meiner Meinung nach zu Recht kritisiert worden. Wir brauchen letztendlich ein Vertrauen, dass die EU-Verträge, so wie sie existieren, eingehalten werden und dass sie auch interpretiert werden können von europäischen Institutionen. Und insofern denke ich schon, dass wir hier eine vertragliche Grundlage haben. Und auf Grundlage dieser Verträge können wir tatsächlich diese temporäre Schulden aufnehmen. Es kann aber kein permanenter Mechanismus sein. Für einen permanenten Mechanismus fehlt meiner Einschätzung nach die vertragliche Grundlage.
Eine letzte Frage, die in die Zukunft zielt. Als ich Mittwoch Frau von der Leyen hörte, die diesen Vorschlag gemacht hat, habe ich mich gewundert, weil sie hat gesagt, dass wir, sie meinte die EU, dies für künftige Generationen tun müssten.
Next Generation EU is specifically built for a sound answer to the young generation. But more important is that we have a pact with the next generation that we say, yes, we have to raise money now and invest it. But we will invest it in the European priorities that are so important for you. That is the European Green Deal and that is the digitization.
Aber es sind doch gerade die künftigen Generationen, die alles zurückzahlen müssen, oder?
Nein, also eigentlich nicht. Schulden haben ja als Gegenstück zu Schulden gibt es ja die Investitionen. Und die Investitionen sind die Jobs und die Einnahmen und die Einkommen von morgen. Also insofern ist ein Programm, das tatsächlich sinnvolle Investitionen tätigt, ein Programm, das gut ist für die Zukunft und in der Zukunft Steuereinnahmen überhaupt erst ermöglicht. Also insofern ist das, glaube ich, definitiv so, dass Investitionen, auch wenn sie schuldenfinanziert sind, sich langfristig auszahlen.
Also ein hoffnungsvoller Ausklang für die jüngeren Hörer. Sie werden zwar die Schulden zurückzahlen müssen, aber Sie werden auch die Jobs haben, um sich das leisten zu können.
Genau.
Dankeschön, Herr Wolf.
Sehr gerne.
Und was, Robin, geht eigentlich gar nicht?
Dass Fußballspiele lange per Münzwurf entschieden wurden, wenn es nach einer Verlängerung immer noch unentschieden stand. Bei Fans vom 1. FC Köln beispielsweise hat sich bis heute der 24. März 1965 in die DNA eingebrannt, als es im Pokal der Landesmeister gegen Liverpool nach der Verlängerung 2:2 stand.
Wir sehen den Schiedsrichter in der Mitte und nun beginnt das Losen. Da ist das Los gefallen. Wer springt in die Höhe? Wer ist es? Wer ist es? Wer gewinnt? Muss auch das wiederholt werden? Jawohl, es geht nicht. Und Liverpool gewinnt. Und Liverpool ist eine Runde weiter.
Und auch das EM-Halbfinale 1968 zwischen Italien und Russland wurde durch einen Münzwurf entschieden, zugunsten von Italien. Der bayerische Schiedsrichter Karl Wald empfand solche Entscheidungen als unfassbar ungerecht und erfand das moderne Elfmeterschießen, das morgen Jubiläum feiert. Denn der Bayerische Fußballverband nahm es offiziell am 30. Mai 1970 ins Regelwerk auf. 5 Jahre später dann auch die UEFA. Für die deutsche Fußballnation sicher ein denkwürdiges Datum. Die Engländer dürften da wahrscheinlich ein eher gespaltenes Verhältnis zu haben.
Und jetzt kommt Chris Waddle.
Oh, und er verschießt und damit sind wir's.
Jawohl.
Deutschland ist im Endspiel.
Und was, Robin, hat dich wirklich überrascht?
Dass Clint Eastwood am Sonntag 90 Jahre alt wird. Wie hat er mal so schön im Film 2 glorreiche Halunken zusammengefasst?
Siehst du, auf dieser Welt gibt es 2 Kategorien von Menschen. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln.
Er gehörte zweifelsfrei fast immer zur Garde derjenigen, die einen geladenen Revolver hatten. So wie in den legendären Dirty Harry-Filmen.
Ach, und noch etwas, werf die Kanonen hin.
Bitte?
Wir werden euch sonst hier nicht rausspazieren lassen.
Wer ist wir, Drecksack?
Smith und Wesson und ich, mein Junge.
Er war immer gern der Tough Guy, so wie hier als Marine in Heartbreak Ridge.
Ich bin hinterhältig, unausgeschlafen und fies. Ich fresse grundsätzlich nur Stacheldraht und pisse Napalm. Und ich kann der Fliege aus 200 Meter Entfernung ein Loch in den Hintern schießen. Also verschwinde lieber und wichsen anderen an Schwabbel, bevor ich dich umlege.
Aber er konnte auch romantisch, wie in die Brücken am Fluss.
Ich habe Ihnen ein paar Blumen gepflückt. Bin ich altmodisch, weil ich einer Frau Blumen schenke?
Nein, gar nicht. Nur diese Blumen sind giftig. Es war nur ein Scherz, Entschuldigung.
Mit anderen Worten, Clint Eastwood hat es wirklich drauf. Sonntag kommen seine 8 Kinder zum Mittagessen und da bleibt die Knarre sicher mal im Halfter. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen neuen Tag und feiern Sie am Wochenende ein frohes Pfingsten. Ihr Robin Alexander.